Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. In den 70er Jahren widmete sich der RIAS den Zentren der Unterhaltungsmusik in den USA. Drei Folgen der Serie Music City USA habe ich für Sie herausgesucht heute. Und am ersten Samstag im März geht es um Chicago. Am 4. April besuchen wir New York. Chicago ist Blues- und Jazz-Klänge, die vor allem Afroamerikaner in die Stadt am Michigansee trugen. Siegfried Schmidt-Joos ist diesen Klängen gefolgt in Interviews und mit Musikaufnahmen, die am 20.12.1978 erstmals im RIAS ausgestrahlte Sendung ist zugleich die Beschreibung einer sozialen Stadtgeografie. Viel Vergnügen.
Music City, USA. Ein Bericht über Chicago. Windy City am Michigansee. Stadt des Blues und der Schlachthöfe. Eine Metropole der höchsten Wolkenkratzer und der hässlichsten Slums. Louis Armstrongs Trompete schallte von dort aus in die Welt und Chuck Berrys Rock'n'Roll. Eine Stadt der Kontraste und der Kommunikation. Babylon im Mittelwesten. Siegfried Schmidt-Joos hat die Sounds der City, die Klänge von Chicago, interviewt.
Der Weg nach Amerika, ist vielfach gesagt worden, führe von New York nach Chicago. Ich habe eine Liebesaffäre mit dieser Stadt. Dort leben die meisten meiner amerikanischen Freunde. Dort habe ich vor fast 20 Jahren zum ersten Mal live Blues- und Gospelmusik gehört.
Now this could only happen to a guy like me, and only happen in a town like this. So may I say to each of you most gratefully, as I throw each one of you a kiss, this is my kind of town. Chicago is my kind of town. Chicago is my kind of people too. People who smile at you, and each time I roam, Chicago is calling me home. Chicago is why I just grin like a clown. It's my kind of town. Chicago is my kind of town. Chicago is my kind of razzmatazz, and it has all that jazz. And each time I leave, Chicago is tugging my sleeve. Chicago is the Wrigley Building. Chicago is the Union Stockyard. Chicago is one town that won't let you down.
Jeder Reporter aus Music City, welcher auch immer, muss notwendigerweise subjektiv ausfallen. Das Erlebnis von Musik ist immer subjektiv, entsprechend die Perspektive.
Chicago hat in den Vereinigten Staaten einen guten Ruf für die Pflege klassischer Musik. Die drei Universitäten der Stadt, dazu einige Colleges, bieten eine propre Musikausbildung an. Das Chicago Symphony Orchestra unter Sir George Scholti wird von vermögenden Bürgern und Foundations mit jährlich mehreren Millionen Mark unterstützt. Das Civic Opera House verfügt über ein kompetentes Ensemble und manchmal beste Solisten.
Doch von der Chicago Symphony wird schwerlich einmal das Werk eines noch lebenden Komponisten aufgeführt. Auch die Civic Opera hat sich gänzlich auf klassische Italiener und Impressionisten kapriziert. Das ist etwas für High Class und High Bros und reflektiert kaum den lebendigen Rhythmus der Stadt. Wir berichten über andere Klänge und haben andere Kronzeugen. Um die innere City, genannt The Loop, rollt die Hochbahn im Boogie-Woogie-Beat.
Der Schriftsteller Norman Mailer hat dieses Lebensgefühl und diesen Rhythmus ätzend analytisch in Sprache umgesetzt. Jedes Mal, wenn im Hintergrund Boogie-Bässe rollen, zitieren wir seinen Text.
Dies soll kein Reisebericht werden. Es ist also nicht nötig, eine detaillierte Beschreibung von The Loop zu liefern, der, wie alle amerikanischen Großstädte, im Sterben liegt. Und wie er stirbt. Alte Warenhäuser, verkommene Tingeltangelhäuser, verdreckte Avenues, die Hochbahn, Eisen kreischt auf Eisen, ein letzter Schrei aus längst vergangener Zeit. Und darunter, auf dem Straßenpflaster, Schattenflecken vor den vornehmen Hotels mit ihren protzigen Foyers, barocken Decken, prunkvoll wie römische Bordelle, Namen wie Sheraton Blackston, Palmer House, Felder von rotem Teppich, der Aufzug ein goldener Käfig, der unerhörte Lärm von gigantischen Fabriken, in denen große und unnachgiebige Materialien in neue Formen gestampft werden, dröhnt einem unablässig im inneren Ohr. Nicht ohne Grund hatte Theodore Dreiser über Chicago geschrieben.
Studs Terkel, Jahrgang 1912, lebt seit mehr als einem halben Jahrhundert in der Stadt. Er war Dramaturg, Opernregisseur, Lektor, Jazzkritiker und gilt heute als der führende Rundfunkjournalist in den USA. Täglich strahlt die Station WFMT sein Wachsmuseum aus, in dem Terkel mehr oder weniger prominente Besucher der City interviewt. Seine Bücher Division Street, Working, Hard Times und Talking to Myself, überwiegend aus Interviews gefügt, sind Bestseller.
First I want to know, Studs, you are for such a long while in Chicago and you are well known personality.
Ich frage Studs Terkel, warum er denn eine national und international derart bekannte Persönlichkeit nie nach New York gegangen, sondern immer in Chicago kleben geblieben ist.
Because roots is what it's all about. I live in Chicago quite simply because my roots are here. I'm at home here. It is a city that is both beautiful and ugly.
Du hast sicher vom Erfolg des Buches und der Fernsehserie Roots gehört. Roots, Wurzeln, das ist es, worauf es ankommt. Ich lebe in Chicago, weil ich hier meine Wurzeln und mein Heim habe. Die Stadt ist herrlich und hässlich zugleich. Der Schriftsteller Nelson Algren, den ich bewundere, hat darüber geschrieben: Leben in Chicago sei dasselbe, wie mit einer Frau mit gebrochener Nase verheiratet zu sein. Es mag schönere geben, aber keine der schönen ist so echt. Chicago ist eine vitale Stadt. Du weißt es von der Musik. Es war lange Zeit ein Jazzzentrum. Musiker aus dem Süden kamen hierher und spielten zu Anfang hauptsächlich für schwarze, schwer arbeitende Leute. Viele von denen waren auch aus dem Süden gekommen, um in den Schlachthöfen zu arbeiten, den Stahlwerken, den großen Fabriken. Chicago ist eine Arbeiterstadt, eine Stadt mit Schwielen auf den Händen, wie es Carl Sandburg sagen würde. Musiker wie King Oliver und Louis Armstrong kamen in den 20er Jahren mit den Arbeitern und spielten für sie. Auch aus dem Osten kamen die Künstler. Chicago wird manchmal ein Saatbeet der Künste genannt. Dann ist der großstädtische Blues, wie wir ihn nennen, überwiegend in Chicago heimisch geworden.
My mother and father and two brothers. My father was ill and I was 8 years old. And I lived in New York when I was 8.
Ich kam als kleiner Junge mit meiner Familie hierher. Mein Vater war krank und ich war 8. Ich kam aus New York mit 8 und hatte die restlichen 57 Jahre in Chicago zugebracht, von Reisen mal abgesehen. Als Junge hatte ich Asthma und hier habe ich es verloren. Das hat nichts mit dem guten Klima hier zu tun. Wir haben auch genügend Dreck in der Luft wie andere Städte. Es war eine Sache zwischen mir und der Stadt. Asthma ist eine psychosomatische Krankheit und hier konnte ich atmen.
Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it that you bottom dollar, you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway. They have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I'll show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday could not shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things that they never do on Broadway. Say, they have the time of their life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago, Chicago, Chicago.
In der ersten Hälfte der 60er Jahre hatte ich bei verschiedenen Besuchen viel Zeit in Chicago verbracht. Jedes Mal hatte ich mich in Studs Terkels Sendung Wax Museum mit ihm über musikalische Themen unterhalten. Im Januar 1974 kam ich nach achtjähriger Abwesenheit zum ersten Mal wieder nach Chicago zurück, um über die Premiere von Bob Dylans großer Comeback-Tournee zu berichten. Natürlich ging ich in Studs Sendung. Hier ein Ausschnitt.
8 years. Since Bob Dylan had a major concert tour, 1974 January, from 1965.
Es ist ungefähr 8 Jahre her, seit Bob Dylan seine letzte große Konzertreise unternommen hat, 1965 oder so ähnlich. So lange ist es auch her, seit mein Freund Siegfried Schmidt-Jost das letzte Mal hier war.
Am Abend vor diesem Live-Interview hatte Studs Terkel unsere letzte Rundfunkkonversation von vor 8 Jahren noch einmal vom Tonband gesendet. Jetzt wollte er daran anknüpfen.
Vor 8 Jahren haben wir an dieser Stelle über die romantische Tradition in der Musik gesprochen, in der deutschen Musik, in der Volksmusik und Pseudo-Volksmusik. Darüber, wie Mode das Musikklima bestimmt. Ich glaube, dass sich auch dein Musikgeschmack geändert hat. Du kommst diesmal aus Hamburg, speziell für das Bob Dylan-Konzert.
Die Situation hat sich seit unserem letzten Gespräch ja auch grundlegend geändert. Damals haben wir über Folkmusik geredet, heute reden wir über Rock. Die ganze Szene hat sich verändert, wie sicher auch Dylan. Über das International Amphitheater in Chicago, wo Dylan seine Mammut-Tournee eröffnete, schreibt der Stadtführer Sweet Home Chicago: Du siehst nichts, du hörst nichts, du findest deinen Platz nicht. Riesig für George Wallace, ein totales Desaster für Musik. Nichts davon in dieser Nacht. Draußen wehte ein eisiger Wind vom Michigansee her, drinnen war die Atmosphäre freundlich und warm. Als Dylan nach einer konzentrierten 2,5-Stunden-Show mit seinem prominenten Begleitensemble The Band Like a Rolling Stone gerockt hatte, erhoben sich 20.000 Fans von den Stühlen und illuminierten, als sei Beifall nicht genug, die Halle mit Streichhölzern und Feuerzeugen. Es war, sagt der Impresario Bill Graham, ein beinahe religiöses Ritual. Auch wenn die Beatles auf die Bühne zurückkehren würden, könnte die Begeisterung nicht größer sein. Just came back.
let you know how hard you try. You say you're certain that you kind of hurt, but you know sometimes you lie. Sometimes it gets so hard to care. It can't be this way everywhere. I'm gonna let you back.
Chicago, Amerikas zweitgrößte Stadt mit 3,3 Millionen Einwohnern und 7 Millionen, wenn man das Umland, die sogenannte Metropolitan Area, einbezieht, verfügt über mehrere Riesenhallen für Rockmusik. Stadium, Auditorium, Aragon, International und so fort. Nach Meinung der Stadtzeitung Chicago Reader die größten, lautesten und hässlichsten Hallen in Amerika. Das hält keinen Rocker und Rockfan ab. Chicago sei die Stadt derer, hat Nelson Algren geschrieben, die sagen, ich will. Nicht einmal der Gestank der Schlachthöfe in der Nähe des International Amphitheaters hatte gegen die Faszination des Rock'n'Roll, bevor das Schlachten dort aufhörte, eine Chance.
Der Geruch war so übel, dass man entweder hingehen musste, um das Töten der Tiere zu erleben, oder nie wieder Fleisch essen würde. Wenn man das Schlachten der Tiere erlebt, dann weiß man, wie es um den Menschen steht. So ähnlich er dem Engel auch sein mag, immer lauert zugleich der Schlechter in ihm. Sei's drum, Chicago schafft harte Gemüter. An jedem Abend konnte der Geruch überall hinziehen. Hinunter nach Gary, um mit dem Smog und dem Koks zu kämpfen. Hinaus nach Cicero, um die Banden mit ihren Träumen von wilden Kämpfen und vom großen Reinemachen zur Ruhe zu bringen. Zum nördlichen Evanston, um die feinen Leute daran zu erinnern, dass wir zwischen Fäkalien und Urin geboren werden. Nach Osten, zum Michigansee hinaus, wo die Herrlichkeiten im Gestank solcher erdgebundenen Misere von Fäulnis die Fische mit den sauberen, fruchtbaren, tiefen Wassern ihres Schicksals erfreuen konnten.
Eine bedeutende Musikpersönlichkeit, 1893 im Südstaat Mississippi geboren, 1958 in Chicago gestorben, hat in den 30er und 40er Jahren die Windy City bei Liebhabern schwarzer Musik in aller Welt zu einer Wertmarke gemacht. Big Bill Brunsey.
Bill came here long before Mahalia did. Bill was about 20 years older than Mahalia, 15. Bill came in the early 20s, as a working man, a blues singer.
Bill kam lange vor Mahalia. Er war wohl 20 Jahre älter. Er kam um 1920 als Arbeiter, als Bluessänger. Er war ein Macher. Er arbeitete als Pförtner an der Eisenbahn. Er tat allerlei Arbeiten mit seinen Händen. immer schwere Arbeit. Er sagte immer, ich will zur Universität gehen. Und eines Tages schaffte er es. Er ging ins College. Ins Iowa State. Er war der Pförtner im Iowa State Campus. Das war seine Ironie. Er stand am Fahrstuhl. Als einziger seiner Art war er Gast des Universitätspräsidenten jeden Freitag. Überall her kamen Gäste, Gastprofessoren, die von Big Bill Brunsie gehört hatten, sogar aus Europa. Und der Direktor nickte, ja, ja, er ist auf diesem Campus. Er ist der Pförtner. Bill liebte den Gag. Aber zurück zu ihm selber als Arbeitsmann. Er war im Gegensatz zu Jelly Roll Morton. Jelly Roll arbeitete in Bordellen und Bars, daher kam sein Blues. Bill kannte das alles, aber es war nicht seine Welt und sein Blues spiegelt das.
I love to have a lot of fun. Me, I do. And to me, to play this thing is just fun to me. I don't care what happened. I don't ever get tired, so don't think I do. I don't get tired of playing this thing yet. I've got the key to the highway. Yes, I'm built out and bound to go. I'm gonna leave tomorrow, baby, and I sure don't wanna go. I'm going down to the bottom. Done nothing yet now, baby, but drove a good man away from home. Now when the moon peeps over the mountain, yeah, baby, I'll be on my way. I'm gonna walk the old highway, baby, until the break of day.
In Chicago von schwarzen Ghettos zu reden, ist eigentlich illegal. Am 4. Juli 1963 verkündete Bürgermeister Richard Daley, in Chicago gebe es keine Ghettos. Dabei ist die Windy City, so sieht es Studs Terkel, die am meisten segregierte Stadt diesseits von Johannesburg. Die Southside, ein für die Weltausstellung von 1893 gebautes Nobelviertel im englischen Stil, ist komplett eingefärbt und völlig verslammt. Die Ghettos an der Westside sind jünger und nach Meinung von Insidern noch aggressiver. Überall wirkt der städtevernichtende Mechanismus des Vorurteils. Wird eine schwarze Familie irgendwo als Anwohner gesichtet, nehmen die Weißen Reis aus. Eine 500.000 zog in den 60er Jahren in die Vorstädte. Sie verkauften ihre Häuser zu niedrigsten Preisen. Makler verhökerten sie an Schwarze mit höchster Rendite. Zeitweise verwandelten sich, statistisch gesehen, 3,5 Straßenblocks pro Woche von Weiß zu Schwarz. Viele dieser Neubürger, überwiegend aus dem Süden, sind arbeitslos. Andere arbeiten mangels Ausbildung in unterbezahlten Jobs.
Nach Süden zu erstrecken sich die Negerghettos der Southside. Ringförmig angeordnete, von Schwarzen bewohnte Bezirke, vor denen jeder die Vorgänge im anderen aufnimmt und verstärkt weitergeht. Dort waren die Blackstone Rangers zu Hause, die größte Bande jugendlicher Rechtsbrecher in der ganzen Welt. Irgendeiner Zählung zufolge hatte sie 2000 Mitglieder. Mit Sicherheit waren die Anführer dieser Bande nicht weniger mächtig als Hannibal oder der Hundenkönig Attila.
Ich selber habe mich, das mag an mir liegen, in Chicagos schwarzen Vierteln noch nie unbehaglich gefühlt. Nicht im Süden, nicht in der Maxwell Street im Westen, wo es einen Flohmarkt buchstäblich voll von Flöhen und schwarzen Straßenmusikanten gibt. In die durchweg touristenfreundlichen Bluesclubs, zu denen sich weiße Einheimische in der Regel kaum mit dem Taxi trauen, gehe ich immer noch zu Fuß. Man kann angemacht werden, gewiss. Man muss Mut aufbringen, Rotten aggressiver Jugendlicher zu passieren, die ihre Fäuste drohend in die Hüften stemmen. Wer indes in Jeans kommt und nicht reich wirkt, wer immer noch einen Spruch drauf hat und sei es die Verlegenheitsfloskel, ich bin Deutsch, kommt auch unbehelligt ans Ziel, man muss nur klar machen, dass man eins hat. Eine Chicagoer Tageszeitung juckste über New York, wissen Sie, wo der Central Park ist? Nein, dann beraube ich Sie gleich hier. Das kann überall passieren. In Hamburgs Billstedt, in Berlins Kreuzberg, an Chicagos Southside, das ist heutzutage leider normale Straßenkriminalität. Sofern man nur ein paar Dollar in der Tasche hat, lohnt es die Adresse allemal. Etwa Teresa's, der führende Bluesclub von Chicago in der South Indiana Avenue.
Chicago. Dies ist der Boogie-Pianist Memphis Slim mit seiner Sicht der Chicagoer Szene.
The home of the blues. The new home of the blues, that is. Where all the blues singers migrated. Chicago is a place where you can never get lonesome for the blues. The radios buzzing all day and all night long, the blues. Al Benson, one of the favorite disc jockeys, McKee Fishue, and many other disc jockeys. Chicago is the first place where I met the late Big Bill Broomson. When his piano player Joshua Altimer died in the late 1939, I was the only piano player there that seemed to satisfy Big Bill at that particular time, because Big Bill has particular way of singing the blues. He sang just like he feel. And that's his advice to all blues singers. Sing the blues the way you feel them. Don't sing for nobody else but yourself. Very good idea. So in 1940, I started playing piano along with Big Bill on Chicago's west side. Bill Broomsey and the late Sonny Boy Williamson and myself were working at Ruby's Tavern. That's where all of the guys used to come from the south side late at night when they get off from work. Tampa Red, Big Maceo, Jazz Gillum, Roosevelt Sykes, the one and only Curtis Jones, the boy that made that number as lonesome in my bedroom. Yeah, Chicago on the south side, where the blues are ringing all night long. They say competition makes good business. And I believe that's true, because the taverns are all right next door and right across the street from one another. We have quite a few very good young blues singers like Otis Rush, Magic Sam, Shaky Jake, and Clear Waters. That's Muddy Waters' son. Muddy Waters is also very active in Chicago, playing at Smitty's Corner on Chicago's South Side. The Mecca of the Blues. They have a train running from New Orleans to Memphis, to Chicago, Illinois, that is. Call it the Mayflower, the Freedom Train. The city of New Orleans, that's the name of the train on the IC. Whenever you go south, New Orleans, Alabama, Texas, Georgia, you hear guys sing a verse like this. I'm gonna catch that train. I'm gonna ride around the bend. I'm gonna catch that Illinois Central. I'm gonna ride around the bend. And the good Lord only knows when I'm going back south again.
Bob Koester ist einer der Blues-Experten in Chicago. Er betreibt unter dem Titel Record Mart mehrere Schallplattengeschäfte, die auf Jazz, Blues und Folk-Music spezialisiert sind. Darüber hinaus hat er für sein bei Sammlern authentischer Chicago-Sounds in aller Welt hoch angesehenes eigenes Plattenlabel Delmark beinahe 2 Jahrzehnte lang überwiegend Blues produziert. Rund 38 Kneipen und Clubs gäbe es, berichtet er, die in Chicago wenigstens zum Wochenende Bluesmusiker auftreten lassen.
Whites were generally speaking always welcome in black clubs. There were so few exceptions. The black hate groups that, you know, the propagated hatred of whites, which was let's face it, another form of racism, did not tend to go to blues clubs. Neither their leaders nor their adherents.
Weiße sind in Bluesclubs fast überall willkommen. Schwarze Fanatiker, die Hass auf die Weißen predigen, was eine andere Form von Rassismus ist, gehen kaum in Bluesclubs. Ich kann mich nur an 2 Zwischenfälle erinnern, und die wurden nur mit Worten ausgetragen. Kein einziger Fall von Gewalt gegen Weiße ist mir aus diesen Clubs bekannt. Natürlich gibt es Straßenkriminalität. Weiße waren früher in den Ghettos schon durch die Tatsache geschützt, dass Neger für Verbrechen an Weißen viel härter bestraft wurden als für Gewalt gegen Schwarze. Heute scheint es auch mehr Gerechtigkeit dazugeben. Wenn heute ein Typ unter Druck steht, vielleicht ein Fixer ist und die $50 für Rauschgift braucht, mag es ihm egal sein, ob er einen Schwarzen oder einen Weißen überfällt. In den letzten 3 Jahren ist die Kriminalitätsrate in Chicago aber gefallen. Es gibt viel mehr Gewaltlose als Gewaltverbrechen. Eine andere Tatsache ist, dass heute viel mehr Schwarze aus Chicago wegziehen als herkommen. Es gibt eine schwarze Völkerwanderung zurück in die ländlichen Gebiete des Südens, in die neuen Industriezentren im Süden.
In der City dagegen wird der Steuer herumgeworfen. Jedenfalls gilt das für unsere Stadt. Chicago reinigt seine Luft, den See, die Alleen, bewältigt das Müllproblem. Ich will dafür nicht zu sehr die demokratische Parteimaschinerie loben. Vor allem machen das die Bürger, die instinktiv begriffen haben, wie man die Maschine zu seinen eigenen Gunsten bedient, um das zu bekommen, was man braucht und will.
Kaum jemand erinnert sich heute noch daran, dass der Jazz seinen Siegeszug um die Welt nicht von New Orleans, nicht von New York aus angetreten hat, sondern von Chicago.
King Oliver und Louis Armstrong waren von New Orleans heraufgekommen und machten die erste Industrie- und Medienstadt mit dem treibenden Beat aus den Südstaaten bekannt. In Chicago musizierten die beiden Kornettisten 1923 zusammen mit Honor Dutray, Posaune, Johnny Dodds, Klarinette, Lil Hardin, Armstrongs späterer Frau, Piano, Bill Johnson, Banjo und Baby Dodds, Drums. King Oliver's Creole Jazz Band 1923 mit Louis Armstrong's Dippermouth Blues. Aus Chicago kamen die ersten weißen Musiker, die den Sound der Schwarzen kongenial imitierten. Und das erste weiße Jazz-Genie, Trompeter Big Spiderbecke. Er spielte 1924 in Chicago mit einer Band namens The Wolverines, Jazz Me Blues. Soweit das im Vergleich mit dem Hot-Ton der Schwarzen kühle Kornett von Big Spiderbecke, 1924 aufgenommen im Jazz Me Blues. Dann kam die Prohibition über Chicago. Importierter oder schwarzgebrannter Whisky wurde gesetzwidrig in den Hinterstuben sogenannter Speakeasy-Kneipen ausgeschenkt, wo man keine Bläser und Drummer gebrauchen konnte, um die Schmiere nicht aufmerksam zu machen. Ein diskreter Klavierklang entstand. Boogie Woogie. In den 30er Jahren, als der Spuk des Alkoholverbots vorüber war, überlebten die großen Boogie-Pianisten als Kellner, Mechaniker, Autowäscher in minderen Jobs. Dann wurden sie von Jazz-Enthusiasten für Radio und Schallplatte wiederentdeckt. Dass Boogie-Woogie-Prayer mit Pete Johnson, Albert Emmons und Meat Lux Lewis an drei Klavieren heute ein Meilenstein der Jazzgeschichte, strahlte eine Rundfunkstation im Herbst 1939 live von Chicagos Sherman Hotel aus. Dann kam der Blues. Sänger aus Mississippi, Alabama und Texas strömten in die Windy City und schlossen Gitarren und Mundharmonikas an Elektroverstärker an. Eine neue großstädtische Folklore. Zwei aus Polen eingewanderte Nachtclubbesitzer, Phil und Leonard Chess, ritzten die neuen Klänge in Rillen und verkauften sie aus dem Kofferraum ihres Chryslers im schwarzen Ghetto. Rhythm and Blues. Daraus wuchs der Rock'n'Roll. Auch die Hits von Chuck Berry wurden von den Chess Brothers in Chicago produziert.
We had an atmosphere in Chicago where different musical styles and personalities from different races and backgrounds mixed.
Es gab also in Chicago immer eine Musikatmosphäre, in der sich verschiedene Stile und Temperamente verschiedener Herkunft vermischten. So war es wohl auch mit der Rockmusik. Weiße Jugendliche gingen in die schwarzen Clubs, kopierten den Stil und brachten eine Art weißen Blues hervor.
Denk mal über die Ironie nach, die darin liegt. Denken wir an die englischen Gruppen, die wiederum amerikanische Rockbands beeinflusst haben. Rolling Stones, Beatles und so fort. Ihr Gesangsstil ist schwarz. Wie kam das zustande? Ursprünglich hat der amerikanische Volksmusikforscher Alan Lomax in der britischen BBC schwarze Musik gesendet. Er ging nach England, weil er in den USA als Kommunist galt. Kann durchaus sein, dass die Väter und Mütter der Beatles in Liverpool seine Programme gehört haben. Und genauso die Kinder. Die Sendungen waren sehr populär.
many of these working kids of England, or kids who were college kids but talk like working kids, as Eric Burdon does.
Viele dieser Arbeiterkinder oder College-Kinder, die wie Arbeiter reden, Eric Burdon von den Animals zum Beispiel, sprechen heute wie die Schwarzen. Welche Ironie. Die singen schwarz und haben ein riesiges weißes Publikum, das nie die Originale gehört hat. Neben der Ironie ist es traurig, weil die Urheber nur selten Geld dafür bekommen.
Nach meinem Gefühl haben die wenigsten jungen Rockmusiker in England wirklich das Bluesgefühl mitgekriegt. Sie haben ein neues Idiom daraus gemacht, aber die jungen Weißen in Chicago, die in die schwarzen Bluesclubs gehen konnten, schwarzen Musikern zuhörten und mit ihnen spielen konnten, adaptierten das Bluesfeeling viel besser.
Listening to black artists and then playing with them again.
Yes, very definitely. Well, there they were. You see, the old black artists were many of the young white kids who had great respect for the black artists. It's almost a replay of.
Ja, die jungen weißen Musiker hier hatten eben schon immer großen Respekt vor den schwarzen Künstlern. Da wiederholte sich etwas, was es zwei Generationen davor schon mal gab. Als die Austin High School Gang des Jazz, Bud Freeman, Jimmy McPartland und Big Spider Becky, der aufs Lake Forest College ging, zur Southside pilgerte, um diesen schwarzen Musikanten zuzuhören. Eine oder mehrere Generationen später war es dasselbe. Da gingen eben Paul Butterfield und seine Freunde ins Ghetto.
Die schwarzen Lehrmeister haben ihre weißen Schüler, sofern sie Talent hatten, zumeist willkommen geheißen. Unter dem Titel Fathers and Sons, Väter und Söhne, nahm die Blues-Elite aus dem Ghetto, Muddy Waters, Gesang und Gitarre, Otis Benn, Klavier, Donald Duck, Bass, Paul Aspel, Gitarre, Sam Lay, Schlagzeug, 1969 in Chicago eine Doppel-LP mit zwei jungen weißen Rockprominenten auf. In Walking Through the Park spielt Michael Bloomfield Gitarre, Paul Butterfield Mundharmonika.
Walking down through the park. I'm going out walking, walking down through the park. I'm gonna walk in the moonlight, walking till the night is dark. I'm going out walking, walking down on the street. I'm going out walking, walking down on the street. I'm gonna walk a red side of me cause I know she can't be beat. Down on the avenue, I'm going out walking. Down on the avenue, I'm gonna walk her so long 'cause she don't know what to do. What you do? Don't you bother my baby. No telling what you do. And a girl, she may cut you. She may shoot you too. Thank you.
Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten Music City USA. Am 20.12.1978 vermittelte Siegfried Schmidt-Joos den RIAS-Hörern einen Eindruck der Musikalität Chicagos. Musik aus der Southside von Chicago, Pump Tilly, nahm der Pianist Jimmy Blythe 1926 auf. In der kommenden Woche wird es kalt in den Archiven. Es geht um einen 30. Jahrestag. Am 12.02.1990 beendeten Reinhold Messner und Arvid Fuchs die erste Antarktis-Durchquerung zu Fuß. Anlass, etwas genauer auf das eisige Gelände zu blicken. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut.